Danke, Herr, dass du bei uns bist, dass du
deine Versprechen immer hältst, dass du ein Gott, der uns leiden will und dass wir auch offen sind für dein Wort heute Morgen. Wir bitten für deinen Geist, deinen Sprechen zu uns, dass wir auf dich hören und dass du dein Wort auch klar machst, Herr, auch durch meine schwache Deutsch. Wir danken dir, Herr, dass du gut bist zu uns, dass du in diesem Jahr gute Pläne hast für alle denen, die auf dich schauen. Amen. Ja, Licht. Der Mensch kann nur was erkennen durch Licht. Stimmt. Wenn es wirklich mitten in der Nacht ist und du stehst irgendwo, wo kein Haus steht, keine Stadt, dann ist es wirklich dunkel. Ich meine, wir haben alle erlebt, vielleicht beim Camping oder irgendwas, wo es wirklich dunkel war. Psalm 119,105 steht: Dein Wort ist ein leuchtender Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinen Weg. In 1. Mose 1. Teil, es steht auch: Da sprach Gott, es soll Licht entstehen. Und es entstand Licht. Und Gott sah, dass das Licht gut war. Dann trennte er das Licht von der Finsternis. Heute Morgen will ich drei Themen angehen. Wie der Mensch sein Licht verloren hat. Das Licht dieser Welt war versprochen und ist gekommen. Der zweite Punkt. Und der dritte, wie das Licht uns erleuchtet oder erleuchten darf. Ich gehe quasi durch die ganze Bibel heute. Sorry. Aber ihr könnt dann ein bisschen Geduld mit mir haben. No? Das ist der ganze Bibel. Der Mensch ist nach Gottes Ebenbild geschaffen. Wir sind nach seinem Ebenbild. In 1. Mose 8, 1. Kapitel 28 steht: Und Gott segnete sie und gab ihnen den Auftrag: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz. Herrscht über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und über alle Tiere auf der Erde. Also in Frankreich sagt man: Mehre dich. Das war immer. Mehr. Ja? Mehre dich oder so. Na? Dieser Gemüse, was in Bayersdorf bekannt ist. Wie ist das Ebenbild Gottes? Okay, wie ist das? Der Mensch ist gemacht ähnlich zu Gott. Der hat zum Beispiel intellektuelle Fähigkeiten, moralische Reinheit. Sehen wir noch jetzt? Spirituelle Natur haben wir. Wir haben Herrschaft über die Erde. Wir dürfen machen, was andere nicht machen können. Wir haben auch Kreativität, was anders ist wie die Tiere zum Beispiel. Wir haben Fähigkeiten und ethische Entscheidungen zu treffen. Andauernd. Und wir haben auch Unsterblichkeit. Wahnsinn, was alles uns gegeben war. Nicht nur haben wir diese Eigenschaften, wir haben einen besonderen Auftrag. In Epheser 2 steht: Darüber hinaus haben wir durch Christus ein göttliches Erbe empfangen, denn Gott hat uns von Anfang an erwählt, wie er es mit seinem Willen beschlossen hatte, wie wir als Erste auf Christus gehofft haben, sollen mit unserem Leben Gottes Herrlichkeit loben. Aber was ist passiert? Warum loben wir nicht Gottes Herrlichkeit? Wo ist unser Licht geblieben? So, vor langer, langer Zeit, in 1. Mose 3,6 steht: Und die Frau sah, dass der Baum gut zu Nahrung und dass er eine Lust für die Augen und dass der Baum begehrenswert war, Einsicht zu geben. Und sie nahm von seiner Frucht und aß. Und sie gab auch ihrem Mann bei ihr und er aß. Warum war dieses falsch? Wir denken heutzutage, oh Mann, das ist eine schöne Frucht. Ja. Denn Gott hat schon gesagt, und der Herr Gott gebot den Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du essen, aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, davon darfst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du sterben. Und wir wissen die Geschichte, gell? Dass der Schlange hat gesagt, aha, nee, du stirbst nicht, aber doch. Ne? Gott wollte nicht, dass wir sterben müssen, aber wir haben ihm auch nicht gehorcht. Also Adam und Eva haben damals gesagt, das einzige Gebot nicht halten können. Das haben die gemacht, die haben das nicht halten können. Ja, und wir dürfen das die Adam und Eva nicht richten, oder? Weil es steht in Römer 3, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle. Wir alle sind im Konflikt. So Gott steht in Kapitel 3 in 1. Mose. Er trieb den Menschen aus und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim sich lagern und die Flamme des zuckenden Schwertes den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Sonst hätte der Mensch vom Baum des Lebens essen können und werde nicht sterben, obwohl der Mensch schon erkannt des Guten und Bösen. Die hatten schon damals, bevor die Schlange Eva überlistet hat, essen können vom Baum des Lebens, oder? Der hat nicht gesagt, die dürfen nicht da essen. Stimmt, oder? Aber nicht nachher. Und ich gebe zu, ich hätte das gern gesehen, dieses suchende Schwert, was Gott da vorgestellt hat. Als suchendes Schwert, egal wo du gehst, es hat dich. Muss man vorstellen. Wow. Ja, das wäre ein, ich weiß nicht, ob Hollywood das wieder machen, so machen könnte, wie das Schwert funktioniert hat. Dann aber kommen Kain und Abel in der schon gefallenen Welt, nachdem Adam und Eva noch gelebt hat. Und Abel opfert seine erste Schafe, die er geweidet hat, und Kain von den Früchten des Ackerbodens. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe, aber der Kain und auf seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebst es sich? Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür und nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Nach dir wird ihr Verlangen sein, nach der Sünde. Ja, so, der Abel hat nicht geschafft, über seine Bosheit zu herrschen. Die Bosheit, die jetzt leider in den Menschen war. Sein Licht war ausgegangen, sozusagen. Es ist möglich, dass du und ich mal dieses gemacht hast, ja? Wir haben vielleicht unseren Bruder nicht erschlagen oder gehasst, aber wir wollten nicht zugeben, dass wir als älterer Bruder oder älterer Mitarbeiter in der Firma oder einfach als besserer Mensch nicht besser war wie der Jüngere, der Schwächere oder einfach der andere waren. Das ist schwer zu. Das passiert jeden Tag in den Geschäften, wo wir arbeiten. Wenn wir zum Beispiel lesen in Matthäus 5, was Jesus sagte, ihr habt gehört, dass es im Gesetz von Mose heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage, wer eine Frau auch nur mit einem Blick voller Begierde ansieht, hat im Herzen schon mit ihr die Ehe gebrochen. Also das Licht geht wieder aus, andauernd bei uns. Und dann am Ende seiner Bergpredigt in Kapitel 5 hat Jesus einfach gesagt, ihr nun sollt vollkommen sein, wie euer himmlischer Vater vollkommen ist. Nicht möglich, glaube ich. Eigentlich nicht möglich, oder? Aber das ist eine schlechte Nachricht. Wenn Abel es nicht geschafft hat und wir auch nicht, was können wir sagen dazu? Mit Abel wissen wir, dass die Sünde nach dir wird ihr Verlangen sein. War da, in ihm, in uns. So, das ist eine schlechte Nachricht. Unser Licht ist ausgegangen in irgendeiner Form. Aber jetzt kommt der Epiphanie. Was ist Epiphanie? Eine Epiphanie ist im allgemeinen Sprachgebrauch die unerwartete Erscheinung einer Gottheit. Eine Offenbarung, also beziehungsweise im weiteren Sinne ein Erweckungsmoment von besonderen Tragweite. Der Begriff geht zurück auf das griechische Epiphanesai oder so. Und es bedeutet sich offenbaren. Ja. Und hier haben wir das abgebildet, die Epiphanie. Okay. Weiterhin wird im Christentum der 6. Januar unter anderem als Epiphanie bezeichnet. Alter Wort. Also der Tag, an dem laut der Bibel die Weisen aus dem Morgenland anreisten. Jesus beschenkte und danach begannen die Vorbotschaft seiner Geburt in die Welt hinauszutragen. Wie Johannes sagte über das Kommen Jesus, in ihm war Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Eine Bedeutung für Epiphanie, die wir im Englischen haben, ist ein Moment, in dem du plötzlich etwas ganz neu oder ganz klar siehst oder begreifst. Also wir sagen auf Deutsch Aha-Moment. Aha. Nicht Aha-Regeln, sondern ein Aha-Moment innerlich. Wir feiern in Bayern immer einen entscheidenden Moment der Geschichte am 6. Januar jedes Jahr. Der Heilige Dreikönig. Die sagen Kaspar, Melchior und Balthasar, ne? Und schreiben das auf der Tour. Leider nicht gestern. Wir haben es vermisst, eigentlich. Das ist ein schöner Gebrauch in dieser Gesellschaft. Ja, und diese drei Könige haben der neugeborene Jesus aus dem Morgenland besuchen wollen, weil sie den Sternen gelesen haben und war darauf aufmerksam geworden. Und übrigens, die Zahl, die drei Könige, sind nur eine Vermutung. Denn es gab eine Zahl von drei Geschenke, ja, für das kleine Königsherrschaft, Jesus, aber nicht die drei Könige. Es gibt keine Zahl für Könige, geschweige ihren Namen. So, das ist alles nachgemacht, Kaspar und Merkur und das. Nicht besonders der richtige Name. Okay, diese Könige oder wissenschaftliche Männer aus dem Osten, vielleicht Persien, waren eben nicht Juden. Sie waren sogenannten Heiden, wie du und ich. So ist auch dieses Fest von dem katholischen Lehrer das erste Zeichen im Gottesplan aller Menschen. Nicht nur die Juden teilnehmen. Die Menschen, die dürfen jetzt teilnehmen an Gottes Reich. Daher gibt es in die kirchlichen Kalender Epiphanie. Ich sage das richtig auf Deutsch. Epiphanie heißt es. Und es ist fast gleich auf Englisch. Diese Könige haben ihre Epiphanie, wie auch die Hirten, als sie von Jesus Geburt von den Engeln gesehen und gehört haben. Ja, die Hirten da, was die gehört haben von den Engeln, das war echt eine Epiphanie, eine Augenöffner. Aber viele Jahre zuvor war diese Epiphanie vorausgesagt. Und so jetzt gehen wir mitten in deiner Bibel, nach Jesaja. Jesaja ruft aus in Israel, tröstet, ja, tröstet mein Volk, spricht euer Gott in Kapitel 40. Und dann kommt vieles über Jesus vorausgesagt in Jesaja. Wie er seinen Tod erfahren hat und weiter. Und dann kommt er auf Kapitel 60, was wir in Jesaja Kapitel 60 lesen. Steh auf, werde Licht, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn ist über dich aufgegangen. Ist über dir aufgegangen. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und dunkelt die Vogelschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es sehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Lichtglanz. Wow. Du wirst es sehen und deine Augen werden leuchten. Dein Herz wird vor Freude hüpfen und weit werden, wenn dir die Reichtümer der Meeresländer zufallen und die Schätze der Völker in dein Land strömen. Es kommen so viele Karawane von Midian und Ephah zu dir, dass dein Land von unzähligen Kamelien und Dromedaren, damals ein sehr gut, hohes Gut, das ist übersät dann, dieser Land. Sie alle bringen ihr Gold und Weihrauch aus Saba und dazu eine frohmachende Botschaft von den großen Taten des Herrn. Eine Prophetie. Eine genaue Prophetie. Gold und Weihrauch, gebracht von diesen Königen. Weil eben meine Vorbotschaft ist gekommen in dieser Welt. So, diese Botschaft war die Epiphanie. Es ist gute Nachrichten, dass alle Augen geöffnet werden dürfen. Alle auf dieser Erde. Und im 14 steht, in Kapitel 60, die Kinder deiner Unterdrücker werden gebückt kommen und sich dir vor die Füße werfen. Sie werden dich Stadt des Herrn und Zion des heiligen Israels nennen. Dafür, dass du früher verlassen und verachtet warst, gebe ich dir jetzt für immer besondere Größe, so dass man von dir über alle Generationen hinweg begeistert sein kann. Du wirst die Milch der Völker trinken und an der Brust von Königen gestillt werden. Du wirst erkennen, dass ich der Herr, dein Retter bin und dein Erlöser, der mächtige Jakobs. Ich werde deine Bronze gegen Gold eintauschen, dein Eisen gegen Silber, dein Holz gegen Bronze und deine Steine gegen Eisen. Frieden setzte ich aus Wächter über dir ein und Gerechtigkeit soll über dir wachen. Genau, was diese Welt will. Gewalt wird es in deinem Land nicht mehr geben. Zerstörung und Verderben werden in deinem Land ein Ende haben. Denn nennst du deinen Mauern Rettung und deine Tore Ruhm. Am Tag wirst du weder das Licht der Sonne brauchen, noch wird dir der Glanz des Mondes leuchten. Denn der Herr, dein Gott, ist dein ewiges Licht und dein strahlender Glanz. Deine Sonne wird nicht immer untergehen und dein Mond nicht mehr verschwinden, denn der Herr wird dein ewiges Licht sein. Der Tage deiner Trauer sind dann vorbei. Eine Prophetie. Dein Volk wird nur aus Gerechten bestehen. Sie werden das Land für immer besitzen, denn sie sind ein Spross meiner Pflanzung, das Werk meiner Hände, um mich zu verherrlichen. Der Kleinste soll zu 1000 werden und der Geringste zu meinem mächtigen Volk. Ich, der Herr, werde all dies zu seiner Zeit schnell tun. Ja, Gott wird Gerechtigkeit über alle in der Zukunft schaffen. Alle, das ist die Zukunft. Keine politische Kraft in dieser Welt kann so etwas schaffen, oder? Niemand. Wenn die Zeit kommt, werde er es schnell tun, sagt Jesus. Wenn die Zeit kommt, die Zeit ist noch nicht da, leider, aber bald. Natürlich, wir wissen nicht wann. Wo in Gottes Wort finden wir diesen Versprechung von Jesaja wieder? Wo? Sicherlich bei den drei Königen, bei Jesus Geburt, aber auch in den letzten zwei Kapiteln der Bibel, in Offenbarung 21 und 22. Jesaja gibt die Geschichte des Alpha und Omega, seine Geburt und siegreiche Herrschaft in zwei Kapiteln. Nicht Jesaja, sondern Johannes. Johannes gibt es in Offenbarung 21, 22. Sehr klar ist seine Aussage. Und ich lese das vor. Na, jetzt sind wir von 1. Mose zu Jesaja und jetzt landen wir ganz am Schluss in die Bibel. In Offenbarung 21, 2 steht: Und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Okay, ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen: Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Danke. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen und es wird keinen Tod, keine Trauer und kein Weinen und keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Zukunft. In Vers 6, und er sagte auch: Es ist vollendet. Ich bin das Alpha und Omega, der Anfang und das Ende. Jedem, der durstig ist, werde ich aus der Quelle, die das Wasser des Lebens enthält, umsonst zu trinken geben. Wer siegreich ist, wird dies alles empfangen. Ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein oder Tochter. Keine Sonne wird hier gebraucht. Das Licht kommt aus einer Quelle. In Vers 11. Sie war ganz von der Herrlichkeit Gottes erfüllt und funkelt wie ein kostbarer Edelstein, kristallklarer wie Jaspis, ein schöner Stein. Und dann, wir gehen weiter zum Offenbarung 22. Und er zeigte mir einen Strom vom Wasser des Lebens, glänzend wie Kristall, der hervorging aus dem Thron Gottes und des Lammes. In der Mitte ihrer Straße und des Stromes, dieserseits und jenerseits, war da Baum des Lebens, der 12-mal Früchte trägt und jeden Monat seine Frucht gibt. Und die Blätter des Baumes sind zur Heilung der Nationen. Wieder Baum des Lebens. Und der erste, Mose, ernannt. Und keinerlei Fluch wird mehr sein, und der Thron Gottes und des Namens wird in ihr sein. Und seine Knechte werden ihm dienen, und sie werden sein Angesicht sehen, und sein Name wird an ihrem Stirnen sein. Und Nacht wird nicht mehr sein, und sie bedürfen nicht des Lichtes einer Lampe und des Lichtes der Sonne, denn der Herr Gott wird über ihnen leuchten und sie werden herrschen von Ewigkeit zu Ewigkeit. Aber dann, ich gehe zurück auf Kapitel 21, ein Vers 8, das habe ich nicht gelesen. Doch die Feigen und Treulosen und diejenigen, die abscheuliche Taten tun, und die Mörder und Unzüchtigen und die Zauberei treiben, die Götzendiener und alle Lügner, sie erwartet der See, der mit Feuer und Schweifel brennt. Das ist der zweite Tod. Ja, und hier dürfen wir denken an das Gleichnis von Haus und Felsen und Sand. Von Jesus in Matthäus. Ich gehe zurück auf, was Jesus gesagt hat. Jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den werde ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und der Platzregen fiel ab, herab, und die Stürme kamen und die Winde wehten und stürmten gegen das Haus. Und es fiel nicht, denn es war auf den Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, der wird mit einem törichten Mann zu vergleichen sein, der sein Haus auf dem Sand baute. Und der Platzregen fiel herab und die Stürme kamen und die Winde wehten und stießen an jenen Haus und es fiel und sein Fall war groß. Die, die siegreich sind in Offenbarung 21, sind diejenigen, die auch seine Worte hören und tun. Also, sie sind ein Licht in der Finsternis, weil Gottes Licht ihre Augen leuchtet und ihre Herzen hüpft vor Freude, weil eben sie wissen, dass sie vergeben sind und dass Gott selber wohnt in ihren Herzen durch den Heiligen Geist. Nochmals von Römer 6,16 lese ich was anderes. Erkennt ihr dann nicht, dass ihr immer der Sklave dessen seid, dem ihr gehorcht? Wir gehen zurück zum Abel. Ihr könnt die Sünde wählen, die in den Tod führt, oder ihr könnt Gott gehorchen und seine Anerkennung bekommen. Gott sei Dank, denn früher wart ihr Sklaven der Sünde, doch nun habt ihr euch von ganzem Herzen, also eine Epiphanie habt ihr erlebt, der neue Lehre unterstellt, der ihr anvertraut wurde. Jetzt seid ihr frei von der Sünde und dient stattdessen der Gerechtigkeit. Wow. Ja, und diese nach dir Verlangen, diese Sünde, was uns so einfach nimmt, das macht uns zu Sklaven zur Sünde. Aber das Licht in uns überscheint alles, was da in uns war. So, und das Sache ist das, dass dieser allmächtige und unsterbliche Licht ist dann jetzt in unser Herz. Jetzt, wenn wir ihm als unser Herrscher bekennen und ihm annehmen. Aus unserer Rette. In 1. Korinther 4 steht, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unserem Herzen erkennen lassen, dass dieser Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Seine Herrlichkeit macht uns das ganze Unterschied in uns. Ja, und wir denken dann an, was wir gelesen haben in Offenbarung. Wo kommt das Licht der neue Jerusalem? Wenn es der Glanz seiner Herrlichkeit. Der Glanz seiner Herrlichkeit. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, was wir jetzt haben, dieser Körper, alle von uns, nämlich in unserem schwachen Körper. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Und das auch aus 2. Korinther Brief 4. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Das sind uns als gläubige Menschen. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Durch das Leiden erfahren wir am eigenen Leib ständig den Tod von Christus, damit auch sein Leben an unserem Körper sichtbar wird. Wow. Es ist wahr, weil wir Jesus dienen, leben wir in ständiger Todesgefahr, damit sein Leben an unserem sterblichen Körper sichtbar wird. So leben wir im Angesicht des Todes. Und das hat euch das Leben gebracht. Das ist der wahre 007 im Angesicht des Todes. Ja, wenn wir Leben bringen, anders, weil wir eben gestorben sind zu uns. So, wie erkennst du dieses Licht, der Glanz der Herrlichkeit Gottes? Das ist die Frage heute Morgen. Hast du deine eigene Epiphanie gehabt? leuchtet die Herrlichkeit Gottes Licht durch dich? Das ist die Frage, die wir stellen müssen. Das Wort Gottes ist kein altes Buch mit alleinstehenden, unbedachten Gedanken und Gesichten, die zufällig zusammengeworfen sind, wie zum Beispiel der Koran, seitdem wir nicht online sind. Der Koran ist so. Das Wort Gottes ist, wie wir gerade gelesen und gehört haben, eine Geschichte über unseren liebenden Vater Gott, der uns retten will von unserem selbst erworbenen Bosheiten. Also eine Geschichte über Jesus, der sein Leben aufgeopfert hat, dass wir wieder vom Baum des Lebens essen dürfen. Ja, das war dieses Schwert fertig in der Garten von Eden. Aber jetzt haben wir Hoffnung, dass dieser Baum des Lebens dürfen wir auch essen. Ja, wir können über verschiedene Themen unser Leben reflektieren in dieser Bezug und lernen in sein Wort, was wichtig ist. Zum Beispiel, wenn wir über sein Ebenbild in uns sprechen, wo finden wir in Gottes Wort eine Frau von Gott, die genau wie wir in unserer Familie haben. Wo kommt es vor? Eine Frage für euch. Wo kommt es vor, dass Gott eine Frau hat? Denkt mit drüber nach.
Du meinst jetzt, dass Gott verheiratet ist?
Ich sage es, wir sind in seinem Ebenbild gemacht und in Familien gegründet. Wo kommt das vor? Hm? Ja, ich sage Frau offensichtlich. Weil wenn ich sage Braut, dann wisst ihr, was ich meine, oder? Ja, das meine ich, ja. In Offenbarung 21,2 steht, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen, wie eine schöne Braut, die sich vor ihren Bräutigam geschmückt hat. Und wer lebt in dieser Stadt? Wir haben es schon gelesen. In Vers 3 steht, ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Die Erfüllung, von was wir jetzt durchmachen müssen. Ja. Seine Braut sind wir. Das bedeutet, wir sind seine Braut. Wir gehören zu seiner Familie. Ja. Und so, man sieht von Anfang bis Ende der Bibel, das, was wichtig ist. Ja, und so auch, wir sehen auch, dass Paulus, es ist kein Wunder mit Paulus, wenn er über unsere Ehe redet, reflektiert, dass wir in unserer Ehe reflektieren müssen, die Beziehung zwischen Christus und seiner Gemeinde. Deswegen ist es wichtig, dass wir zusammenhalten in die Ehe. Deswegen. Und dann weiter. Der Paulus geht um Themen, so wie wir dürfen uns untereinander ordnen, sozusagen. Ja, dass die Braut der Bräutigam ist, unterstellt ist, war klar zu denen, die hier das Buch Gottes schreiben dürften. Manchmal denken wir, wie unsere Gesellschaft denkt und nicht wie Gott so denkt. Weißt, es ist einfach unsere jetzigen Gedanken in unser Leben zu führen und nicht Gottes Gedanken. In Offenbarung 22,17 steht, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme. Wer da will, nehme Wasser des Lebens umsonst.
Und das ist das Ende. Umsonst.
Ja. So steht, wie Jesus gesagt hat, liebe deinen Nächsten, wie du dich selber liebst. Liebe deinen Feinden, wie Christus uns liebt, als wir noch Sünde waren. Und das tat Jesus bis zum Tod am Kreuz. Der einzige Mensch, der nie gesündigt hat, musste sterben wie der schlimmste Kriminell auf dieser Welt. Ja, das ist für mich und dich. Und deswegen feiern wir auch Abendmahl. Schön. Das. Ich hoffe, ihr habt mitnehmen können, was ich gerade gesagt habe. Aber das Bibel, das Bibel ist ein Stück. Es ist von Anfang an eine Aussage quasi, dass Jesus kommen wird, dass er lebt und uns vergibt und uns mit ihm in Ewigkeit mitnimmt. Und das ist die Geschichte. Und deswegen feiern wir auch, was er getan hat am Kreuz. Heute. Ja. Und wenn du das noch nicht selber gemacht hast in deinem Leben, das ihm angenommen und seine Herrlichkeit in dir hat, wenn du diese Epiphanie selber gemacht hast, dann redet mit jemand hier, der Jesus kennt. Du kannst mit mir reden oder jemand anderes. Ja, und heute werden wir das machen. Ja. Ich gehe rüber in Abendmahl jetzt. Erstmals beten wir. Wir können aufstehen. Jesus, ich danke dir, dass du uns befreit hast von der Sünde und Tod. Durch dich, nur durch dich und nicht, was wir machen können hätten. Wir sind befreit von unseren Sünden. Wir danken dir, Herr, dass du das gemacht hast für uns. Ja, und wir danken dir, Herr, dass du dein eigenes Leben gegeben hast für uns. Und wir dürfen dich dienen und dich verherrlichen in unser Leben, weil eben du hast unser Licht, unser Leben mit deinem Licht erfüllt. Wir danken dir, dass du machst das möglich, was nicht vorher möglich war in unser Leben, dass wir ein Licht in dieser Welt sind. Ja, danke dir, Herr, dass du uns auch annimmst, wie wir sind und jeder. Und es ist nie zu spät, wenn jemand dich erkennen wird im Leben, jung oder alt, es ist nie zu spät. Wir haben Hoffnung nur durch das, was du gemacht hast, in uns, durch deinen Kreuz, Herr. Ja, danke, Herr. In Jesu Namen danken wir. Amen. Mm-hmm.